Liebe Sportfreunde, die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land steht vor der Tür und uns hat mal interessiert, wie die ostfriesische Fußballszene die einzelnen Spieler bewertet und wen sie auf welcher Position bevorzugen würden. Über 30 Stimmen werden wir also zu hören bekommen und wenn alles besprochen ist, kommt noch Stefan Emmerling und bringt Struktur in das Ganze. Mehr geht nicht. Hallo Toddy.
Hallo Christian.
Magst du, bevor wir mit unserer wahrscheinlich wieder etwas langen Sendung loslegen, einmal für unsere Zuhörer das Format und den Ablauf erklären?
Ich kann es probieren. Also in Deutschland gibt es ja das Klischee, dass wir 84 Millionen Bundestrainer haben. Und gerade nach den beiden nicht so erfolgreichen Turnieren hat man doch vielerorts wahrgenommen, dass es hinterher wieder alle besser wussten. Und deswegen haben wir uns jetzt mal gedacht, wäre auch schön, wenn man es vorher besser wüsste und haben mal unsere hiesige Fußballszene nach ihrer Meinung zu den nominierten Nationalspielern geschickt. Das sieht jetzt so aus, dass ja ein Akteur aus der hiesigen Fußballszene die Patenschaft für einen nominierten Nationalspieler übernommen hat und uns mal erklärt, warum der spielen sollte oder warum er es verdient hat, nominiert zu sein. Und am Ende setzen wir dann sozusagen unsere EM-Elf, wo Stefan Emmerling nochmal einen prüfenden Blick drüber wirft und guckt, ob das alles so in Ordnung geht, was wir da verzapft haben.
Jo, und weil das viele Stimmen sind, wir haben es ja erwähnt, über 30. Jo. Fangen wir mit den Torhütern an, würde ich sagen, oder?
Let's go.
Und Nils Ludwig, ist ja selber Torwart bei TuS Pefsum, der ist der festen Meinung, dass die Nummer 1 im Tor nur Manuel Neuer sein kann.
Ja, Torwartposition deutscher Nationalmannschaft, schwieriges Thema. Letztendlich muss man sagen, verdient haben sie es beide. Beide sind überragende Torhüter. Was ich dazu sagen muss, das ist, das mag André Ter Stegen oftmals leider manche unglückliche Situation hatte bei den Länderspielen, wo er vielleicht gestartet ist. Gut, hängt vielleicht auch mit der Leistung der allgemeinen Truppe zusammen der letzten 2-3 Jahre, was halt nicht so das Gelbe vom Ei war. Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass Manuel Neuer im Tor stehen wird und auch muss. Aufgrund seiner internationalen Klasse. Also ich hoffe, dass Manuel Neuer an die WM 2014 an die Leistung anknüpfen kann, weil da hat er mit einigen ja, risikobehafteten Moves, sag ich mal, wo er Bälle in Mitte eigener Hälfte rausgeköpft hat, wo er einen Gegenspieler an der Eckfahne abgelaufen ist oder dort noch in den Zweikampf gegangen ist mit dem Ball und was weiß ich alles, köpft einen Ball, ich weiß gar nicht, gegen wen es mal, war es glaube ich sogar gegen Argentinien im Finale, als er dann da gefühlt im vierten Stock war und dann einen Gegenspieler wegnagelt und dann den Ball noch ins Ausköpft. Also das sind natürlich Momente, wo ich hoffe, dass das halt auch wieder passieren wird, weil er ein sehr großer, starker Rückhalt war. Darüber hinaus ist er ein Weltklasse-Torwart auf der Linie, hält unmögliche Bälle, hat ein sicheres Auftreten bei Flanken, Eckbällen, was auch immer. Grundsätzlich die Ausstrahlung, die er auf den Platz bringt. Mit seiner Körpergröße, mit seiner Reichweite, Spannweite. Das ist schon was der deutschen Nationalmannschaft gut tut. Und wo ich hoffe, dass das auch wieder so ja, wiederkehrt und wir dahingehend einen starken, sicheren Rückhalt für die EM haben. Ja, ist natürlich immer schwierig gespielt. Spielen kann nur einer. Das ist ein Satz, den habe ich natürlich auch schon ein paar Mal gehört. Das möchte man als Zauber natürlich nicht so gerne hören. Und wenn man dann natürlich derjenige ist, der dann nicht spielt. Tja.
Das war Nils Ludwig zu Manuel Neuer. Eher auf der Seite von Marc-André Ter Stegen steht dagegen Stefanie Schröder, die ihrerseits gerade die TuS Hinte Damen als Torschützenkönigin in die Bezirksliga geschossen hat.
Hallo, hier mein Plädoyer zu Ter Stegen. Warum finde ich, dass Ter Stegen als Nummer 1 im Tor stehen sollte? Ter Stegen hat über Jahre sehr, sehr gute Leistung bei seinem Verein Barcelona gebracht. Er war immer zur Stelle, wenn er in der Nationalmannschaft zum Einsatz kam. Er hat dort auch richtig gute Leistung gebracht. Über einen längeren Zeitraum, wo er Manuel Neuer vertreten musste, war er immer zur Stelle. Er hat sich auch immer absolut fair und sportlich verhalten in diesem Konkurrenzkampf. Und ja, er hat es einfach verdient, als junger Spieler jetzt auch diese Chance mal zu bekommen. Weil er einfach immer die Leistung gebracht hat. Er ist kein mitspielender Torwart, aber er ist auf der Linie einfach absolut top und für mich gehört er ganz klar ins Tor.
Das war Steffi. Und da es im DFB-Team eine große Historie an Torhüter-Duellen gibt, Stein Schumacher, Köpke Ilgner, Kahn Lehmann, haben wir Matthias Voss, Trainer des Bezirksligisten TuS Hinte, gebeten, noch etwas näher auf das Torhüter-Duell Manuel Neuer gegen Marc-André Ter Stegen einzugehen.
Ja, tatsächlich, desto weiter das irgendwie in Richtung Europameisterschaft geht, bin ich ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. Sie haben beide, Manuel Neuer, glaube ich, 25 Spiele die Saison gemacht und Marc-André Ter Stegen 26. Sind beides herausragende Torhüter und es ist schön, dass wir uns in unserer Nation über diese Baustelle überhaupt gar keine Gedanken machen müssen, weil wir ja schon immer sehr, sehr gute Torhüter in unseren Reihen hatten und auch weiterhin haben werden und aktuell auch haben. Wie der Bundestrainer da entscheidet, ganz, ganz schwierige Situation. Wenn ich sie beide im Kader hätte, entscheiden wirklich Nuancen darüber, wer da letztendlich aufläuft. Ich glaube, dass aber beides Teamplayer sind und den jeweiligen anderen unterstützen würden. Ich glaube nicht, dass es zu dieser prekären Situation, wie zum Beispiel damals bei Lehmann und Kahn, kommen würde. Ich glaube, dass die beiden einfach aufgeräumter sind und auch natürlich Alpha-Tiere sind, aber alles eben oder dem Erfolg der Nation alles irgendwie unterordnen. Das ist eine schwierige Situation. Auf der einen Seite verstehe ich Nils, dass er sagt, Manuel Neuer muss spielen. Haben beide viele und auch lange Verletzungen hinter sich. Dann fällt Manuel Neuer wieder aus für die Länderspiele gegen Frankreich und gegen die Niederlande. Da macht Marc-André Ter Stegen dann auch super Spiele. Es ist schwierig. Ich möchte die Entscheidung nicht treffen. Aber nochmal, wir können wirklich wahnsinnig froh sein, dass wir zwei, nicht nur zwei, sondern auch die hinten dran sind, die Trapps und die Baumanns und sowas. Wir haben richtig, richtig gute Torhüter. Das wird nicht kriegsentscheidend sein, wen man da hinten auswählt, sondern das wird auf anderen Positionen entschieden. Aber ich finde, dass wir beziehungsweise die Nationalmannschaft um Julian Nagelsmann da echt einen super Job gemacht hat, jetzt die letzten Wochen ein bisschen frischen Wind reingebracht hat und das war echt erfrischend, das war echt richtig gut und ich freue mich auf die Europameisterschaft. Das war im letzten Jahr schon mal weniger, weil die Leistung einfach und auch die Einstellung nicht stimmte, aber dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich darauf, wenn sie ansatzweise das so runterspielen und so kämpfen und so viel Gas geben wie in den Testspielen jetzt zuvor, dann freue ich mich darauf. Aber nochmal, ich bin froh, dass ich die Entscheidung im Tor nicht treffen muss. Aber je nachdem, egal wie er sie trifft, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
Ja, ist eine schwierige Entscheidung auf jeden Fall. Hört man ja in den Kommentaren auch. Julian Nagelsmann hat dieses Mal nicht nur drei, sondern vier Torhüter nominiert. Also auch noch Oliver Baumann und Alexander Nübel. Und dazu hören wir jetzt einmal nacheinander Matthias Jansen, Trainer von Großmittlum, der spricht sich für Baumann aus. Und danach hören wir noch Patrick de Boer von Oldersum, der über Nübel spricht.
Ich glaube, niemand sieht Oliver Baumann vor Neuer oder Ter Stegen, auch ich nicht. Aus meiner Sicht ist er aber trotzdem völlig zu Recht nominiert worden. Einerseits spielt er seit Jahren konstant gut und war auch diese Saison einer der Top-3-Keeper der Liga. Andererseits dürfte er auch die Rolle als Nummer 3 oder 4 gut ausfüllen. Er hat fast 500 Bundesligaspiele bestritten, dazu europäisch gespielt, ist entsprechend erfahren und bringt als Hoffenheimer Kapitän auch Führungsqualitäten mit. So kann er, denke ich, seine Rolle gut annehmen und auch für die Kabine positiv wirken. Außerdem ist er ein fußballerisch guter Keeper, sodass er auch Neuer, der sicherlich mal im Training eine Pause brauchen wird, gut vertreten könnte, ohne dass ein ganz anderer Torwarttyp dann plötzlich am Start wäre.
Vorab erstmal vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Von mir wolltet ihr eine Einschätzung zu Alexander Nübel hören, welcher derzeit vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist. Ich gehe davon aus, dass Alexander Nübel trotz einer starken Bundesliga-Saison mit dem VfB Stuttgart nur die Nummer 3 bei der EM sein wird. Die Nummer 1 wird an Manuel Neuer gehen, der, glaube ich, mit seinem Torwartspiel neue Maßstäbe im Weltfußball gesetzt hat. Nummer 2 wird an Marc-André ter Stegen gehen, der beim FC Barcelona seit Jahren Kapitän ist und ebenfalls Herausragendes auf der Torhüterposition leistet. Und Position 4 wird an Oliver Baumann gehen. In näherer Zukunft gehe ich davon aus, dass Alexander Nübel sicherlich eine Chance beim FC Bayern und dann vielleicht auch in der deutschen Nationalmannschaft erhalten wird, wenn er seine Leistung kontinuierlich bestätigt. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel übrig, als eurem Podcast-Format weiterhin viel Erfolg zu wünschen. Macht weiter so und beste Grüße aus dem wunderschönen Oldersum.
Ja, schöne Grüße zurück ins wunderschöne Oldersum. Wieso wird hier gelacht? Verstehe ich gar nicht. Da gerade schlechte Erfahrungen gemacht, ne? Du warst mit der 2, ne?
Ja, mit Patrick de Boer letzte Woche. Sowieso, ne?
Machen wir extra Sendung.
Ja.
Über Last-Minute-Niederlagen. das mit Nübel sehe ich genauso. Und ich sehe es ehrlich gesagt auch genauso, dass Manuel Neuer, obwohl ich ein alter oder immer schon Gladbach-Fan bin, die Nummer 1 sein muss, Thorsten, oder sind wir da unterschiedlicher Meinung?
Ja, ich bin Bayern-Fan und ich sehe es genauso wie du. Also für mich ist Manuel Neuer der beste Torhüter Deutschlands. Der Abstand zu Ter Stegen ist vielleicht ein bisschen dahingeschmolzen, aber trotzdem ist Neuer für mich der Beste. Und ich glaube, dass er auch ja bei der EM nochmal allen beweisen möchte, dass er der Beste ist. Hat jetzt zuletzt die Weltmeisterschaft Vorrunden aus, dann seine schwere Verletzung, wo ihn viele abgeschrieben haben. Ich glaube, Manuel Neuer wird die Uhr zurückdrehen bei der EM und alle daran erinnern, dass er Manuel Neuer ist.
Mhm. Gut, das waren die Torhüter. Womit möchtest du weitermachen?
Rechtsverteidiger
können wir machen. Fangen wir an mit Joe Kimmich.
Yes.
Dafür haben wir die Stimme eingefangen von Carsten de Vos, dem Noch-Trainer der U32 und TuS Pevsum und Balltrainer der TB Twixlum Darm. Carsten, warum soll aus deiner Sicht Joe Kimmich den Vorzug erhalten?
Weil er uns mit seiner Erfahrung, mit seinem Ehrgeiz und seiner kompletten Einstellung und mit seinem guten Zweikampfverhalten auf jeden Fall auf der rechten Seite weiterhelfen wird.
Ja, kurz und knapp, dieses Plädoyer zu Joe Kimmich. Der andere Spieler, den wir auf der Position des Rechtsverteidigers noch zur Verfügung haben, ist Benjamin Henrichs von RB Leipzig. Und dazu habe ich meinen alten Arbeitskollegen Dennis Frese mal befragt, wieso der Henrichs aus ihrer Sicht spielen muss. Der hat aber die Anfrage mal mitgenommen in den Mannschaftsabend von WT Loppersum und darum sind da auch noch andere Leute zu hören, von denen ich jetzt den Namen nicht genau weiß, aber wir hören mal rein.
Hi Chris und Toddy, vielen Dank für die Anfrage. Der WTL Loppersum wird sich natürlich gleich beteiligen und ich habe mir ein bisschen Verstärkung rangeholt. Wir sind gerade auf unserer Mannschaftsfeier und habe hier ein paar Leute zusammen getrommelt, die gern was zu Benjamin Henrichs, vielen Dank für den tollen Spieler, zu sagen haben. Ich gebe mal weiter an Hilke Ulfertz.
Ja, moin. Also ich kann nur eins sagen, Benny Henrichs, schon seit dem 18.08. mein Verteidiger in Comunio, meisten Punkte gesammelt, immer gespielt, beste Punktzahl in meiner Mannschaft, top. Würde ich nie gegen jemand anders tauschen, danke.
Ja, Eike Engelhardt hier, Trainer von der ersten Herren vom WT Loppersum. Benjamin Henrichs, Außenverteidiger, defensiv sehr, sehr gut veranlagt, hat seine Nadelstiche nach vorne, hat glaube ich in 33 Spielen, 6 Torbeteiligungen, glaube ich, gehabt, 5 Vorlagen und ein Tor. Also von daher, Top-Spieler, gefällt mir sehr, sehr gut. Comunio ist ja leider schon vergeben, ich bin in derselben Gruppe wie Hilko. Aber den würde ich auch so nehmen. Super Spieler und von daher, gute Wahl für die EM.
Also, Benny kann ich nur sagen, man kann von dem Verein, wo er spielt, kann man nur sagen, also kann jeder nur meinen, was er will. Ich bin da nicht so für den Verein, aber zu Benny muss ich einfach nur sagen, geiler Verteidiger, geiler Außenverteidiger, so einen können wir für die EM gebrauchen. Er haut sich in jeden Zweikampf rein und ich bin froh, dass er dabei ist.
Ja, hi zusammen. Benny Henrichs, was soll ich da großartig zu sagen? Deutsche Nationalmannschaft, ich finde, wir sind auf allen Positionen sehr gut besetzt. Der Außenverteidiger finde ich ein bisschen schwierig. Joshua Kimmich, gesetzt für mich. Ja, und dann geht's Henrichs, Mittelstädt. Henrichs ist ein guter Spieler, aber keine Ahnung. Ich bin einfach gespannt, was er macht und ja, wie er sich bei der EM ja, verhält, macht und ja, bin gespannt.
Das war Thomas Behrendt, den wir ein bisschen überrumpelt haben und der seinen Sambuca gerade weggestellt hat. Wie gesagt, wir haben einen schönen Abend hier und ich hoffe, die Einschätzung passt. Wolltest du noch was sagen?
Ja, ja, Männer, ich wünsche euch auf jeden Fall noch ganz viel Spaß. Wir werden den Abend heute noch feuchtfröhlich verleben.
Ja.
Schlobblecke.
Ja, und das war unser O-Ton zu Benny Henrichs.
Ich glaube, ich mach mal ab.
Jo. Das waren die Jungs vom Wandertrupp Loppersum.
Ja.
Vielen Dank, dass ihr auf eurer Mannschaftsfeier an uns gedacht habt und uns die Nachricht habt zukommen lassen.
Stark.
Das passt doch. Ich finde Henrichs ja auch gut, aber
ja.
Meine erste Wahl als Rechtsverteidiger würde dann auch, ehrlich gesagt, auf Joe Kimmich fallen draußen.
Oder? Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, Kimmich, der hat ja jetzt ziemlich lange, oder so, seit ich ihn kenne, immer im defensiven Mittelfeld gespielt.
Ja.
Die Holding Six darf man ja nicht mehr sagen.
Pep hat ihn mal als Innenverteidiger spielen lassen, glaube ich.
Ja, auch mal ein Spiel, ja. Wo ihn nach dem Spiel so dicht getextet hat,
ja.
Mit den Händen im Gesicht und so. Ja, das war irre.
Ew.
Ist das aus deiner Sicht so ein Problem, dass er dann jetzt für die Nationalmannschaft wieder auf die rechte Seite rücken muss? Wobei er hat das zuletzt im Verein ja auch gemacht.
Ja. Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Er hat es vor allen Dingen auf höchstem Niveau nachgewiesen. In der Champions League gegen Arsenal London super Spiele gezeigt. Und wenn der Gegenspieler nicht gerade Vinny Junior heißt, denke ich, kann man blind auf Kimmich vertrauen. Und Vinny Junior, ich glaube, Brasilien ist nicht qualifiziert, ne?
Eher nicht.
Nee.
Musst du nochmal nachgucken. ja, kommen wir zu Linksverteidigern, oder?
Ja.
Dominik Müller hat uns eine Nachricht zukommen lassen. Der ist gerade Co-Trainer und sportlicher Leiter bei Arminia Waldhusen.
Ja.
Und der hat sich seine Gedanken gemacht zu
David Raum.
David Raum, da hören wir jetzt mal rein.
Für mich sollte David Raum bei der Heim-EM hinten links starten, weil er im Vergleich zu Mittelstädt der komplettere Außenverteidiger ist. Als Hertha-Fan habe ich weit über 100 Spiele von Mittelstädt gesehen und weiß, dass wenn er defensiv unter Druck gerät, dazu neigt, fehleranfällig zu werden. Diese Fehleranfälligkeit sehe ich bei Raum mit seiner internationalen Erfahrung nicht. Er steht defensiv stabil und verfügt über ein temporeiches Offensivspiel mit präzisen Flanken. Besonders gegen tiefstehende Gegner kann das ein wichtiger Aspekt sein, um Torchancen zu kreieren. Raum und Mittelstädt haben beide 31 Bundesligaspiele in dieser Saison absolviert. Raum sind dabei 6 Vorlagen mehr gelungen und auch in der Champions League kommt er auf starke 3 Vorlagen in 7 Spielen. Raum erweitert zudem die Option der Standardschützen. Auch hier kann es nicht schaden, sich variabel aufzustellen, um den Gegner zu verwirren.
Etwas anders als Dominik sieht die Sache sehr wahrscheinlich Reinhard Fischer. Erster Vorsitzender von Oblevert und, soviel ich weiß, auch glühender Fan von VfB Stuttgart, Thorsten.
Ja, rot und weiß sind seine Farben, sowohl für die Spielvereinigung Oblevert in der Kreisklasse, wie auch für den VfB Stuttgart in der Bundesliga.
Hat er dich gebeten, das zu sagen, oder was?
Nee.
Weißt du so, ne?
Ja.
Ja, wir hören mal, was er so zu Mittelstädt zu sagen hat.
Ja, meine persönliche Meinung, der Linksverteidiger kann nur Maximilian Mittelstädt heißen, weil gute Leistungen im Ligabetrieb eigentlich belohnt werden sollte und muss. Jemand, der nicht nur 3 Spiele gut spielt, sondern eine überragende Saison spielt, der sollte auf jeden Fall das Vertrauen des Bundestrainers bekommen. Und scheinbar macht er es ja jetzt auch so und setzt nicht nur auf Spieler mit einem großen Namen, sondern wirklich auf Leute, die eben gerade in Topform sind. Ich freue mich schon auf die EM und sage mal viele liebe Grüße aus Oblevert und bis dahin. Ciao, ciao.
Ja, Linksverteidiger. Ich habe jetzt zwar nicht 100 Spiele gesehen vom Mittelstädt. Ehrlich gesagt, ich den in Berlin, wenn ich die mal gesehen habe, hat glaube ich auch immer eher Plattenhardt gespielt.
Steckplatte,
ne?
Ja.
So. Aber das werden die Hertha-Fans besser wissen als ich so. Ich habe Mittelstädt jetzt tatsächlich erst dieses Jahr wahrgenommen wieder. Und der ist ja wirklich die ganze Saison, wie auf VfB Stuttgart,
Jo. Richtig
gut und auf einem hohen Niveau unterwegs.
Absolut. Ne?
Das ist schon sehr beeindruckend.
Definitiv.
Also würdest du auch?
Ich würde auf jeden Fall Mittelstädt hinten links einsetzen.
Ja.
Auf jeden Fall. Für mich kein Weg dran vorbei.
Raum wäre jetzt auch kein Thema, ne? Wenn Mittelstädt nochmal ausfallen würde, was wir nicht hoffen. Aber
nö. Ich glaube eher, dass Raum aktuell körperliche Probleme hat. Ne?
Hat der?
Ja, ich glaube ja.
Ja, dann wird es natürlich langsam dann eng werden. Auch, weil Henrichs kann auch notfalls
links.
Spielen gut. Dann fällt unsere Wahl auf Mittelstädt und wir machen weiter mit den Innenverteidigern.
Ja.
Wen hast du da am Start, Thorsten?
Als erstes erzählt uns Malte Risto, Kapitän der ersten Herren des TuS Pewsum, warum kein Weg an Toni Rüdiger vorbeiführen kann.
Moin Toddy, moin Chris. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und wenn ich bei unserer Heim-EM einen Stammplatzgarantie an einen Innenverteidiger aussprechen könnte, dann wäre es ganz klar Toni Rüdiger. Ich finde, Rüdiger ist der zurzeit beste Innenverteidiger, den wir hier in Deutschland haben. Ist mit Real Madrid Tabellenführer in Spanien. 20 Gegentore haben die bisher nur kassiert, woran er natürlich auch einen großen Anteil hat. Und ich finde auch wichtig, dass man Spieler aufstellt, die mit einem gesunden Selbstvertrauen aus dem Verein in die Nationalmannschaft gekommen. Und das ist bei Rüdiger auf jeden Fall mit dem bisherigen Saisonverlauf gegeben. Darüber hinaus finde ich, ist Rüdiger ein absolutes Mentalitätsmonster und ein richtiger Krieger. Und ich glaube, für jeden Stürmer ist das eklig, gegen den zu spielen. Der haut sich in jeden Zweikampf rein, zieht nicht zurück und ist immer 90 Minuten an seinem Gegenspieler dran. Da kann ich mich noch an das Champions League Halbfinale vom letzten Jahr gegen Man City erinnern, das Hinspiel, wo er 90 Minuten dem Haaland gefühlt auf den Füßen stand und einfach absolut nicht von seiner Seite gewichen ist. Und darüber hinaus, auch jetzt in dem modernen Fußball, hat Rüdiger natürlich auch den Vorteil, dass er eine unfassbare Geschwindigkeit hat für einen Innenverteidiger. Da könnte ich mir auch mal eine Scheibe von abschneiden, hätte ich gerne. Ist bei mir nicht gegeben, aber wie gesagt, Rüdiger wäre bei mir unangefochten gesetzt, hätte einen absoluten Stammplatz und würde auch mein Abwehrchef sein. Und ich glaube, mit Rüdiger in der Innenverteidigung ist es für gegnerische Mannschaften schwierig, Tore bei uns zu schießen. Und daher geht meine Stammplatzgarantie an Toni Rüdiger.
Ja, der hat auf jeden Fall eine Top-Saison gespielt. Aber das gilt genauso für Jonathan Tah von Bayer Leverkusen, finde ich.
Ja.
Und über den haben wir eine Nachricht bekommen von Marcel Wertmüller, Friesia Torwart-Ikone, heute in der U32 tätig.
Also ein Spieler, der für mich einen Stammplatz bei der EM haben sollte, ist definitiv Jonathan Tah. Jonathan Tah hat meiner Meinung nach maßgeblichen Anteil an dem Erfolg von Leverkusen diese Saison und auch daran, dass die erst 19 Gegentore kassiert haben. Jonathan Tah ist mit 28 gerade in der absoluten Primetime seiner Karriere und ich finde, das sieht man auch Woche für Woche auf dem Platz. Er ist ein absoluter Führungsspieler bei Leverkusen und ich glaube, dass er auch in der Lage wäre, diese Euphorie und dieses Momentum, was er gerade hat, mit zur EM zu transportieren und dadurch der Nationalmannschaft wirklich zu helfen. Deswegen hätte er für mich einen Stammplatz in der Innenverteidigung.
Ja, das sind auf jeden Fall, sag mal, die beiden bekanntesten, wahrscheinlich auch international gesehen, Innenverteidiger, die wir gerade haben, mal abgesehen von Mats Hummels.
Ja, wollte gerade sagen.
Der ja nun, wie wir alle mitbekommen haben, nicht nominiert wurde. Aber die drei, die Nagelsmann noch nominiert hat, sind ja auch nicht von schlechten Eltern. Ne?
Auf gar keinen Fall.
Kann man ja sagen. Robin Koch zum Beispiel ist einer davon.
Ja.
Obwohl den wahrscheinlich einige dann auch nicht unbedingt auf dem Zettel hatten. Zunächst Björn Gößling, aber schon. Ist ja. Trainer der zweiten Herren Sohusen. Früher Teil deren Bezirksliga 11 und wenn man sich das so anhört, könnte man meinen, dass er auch ein Faible für Eintracht Frankfurt hat.
Das könnte man meinen.
Ich als Eintracht Frankfurt-Fan bin natürlich auch positiv überrascht über die Tatsache, dass ein Frankfurter bei der Europameisterschaft teilnimmt. Überraschend, aber war es auszuschließen? Nein, keineswegs, wenn man seine Eckdaten mal zugrunde legt und ich hätte es einmal hier rübergeschickt per WhatsApp, dann kommt der gute Mann auf 31 Einsätze und ja, summiert sich mit 2740 Spielminuten bei 2 Toren. Und ich glaube, und ich weiß ja selber als Trainer, dass es unheimlich wichtig ist, dass man Spieler hat, die unheimlich verletzungsunanfällig sind. Und wer 31 Einsätze hat, dann kann man, glaube ich, erstmal von der Basis sprechen, dass das der Fall ist, nicht, dass die Umstände auch passen. Und das finde ich persönlich unheimlich wichtig. Dementsprechend, ja, bin ich froh um diese Nominierung. Hoffe natürlich sehr für ihn, dass er sich dahingehend durchsetzen kann. Das Wichtigste und das Schönste, das finde ich an ihm auch so mega, dass er eher so der Schattenspieler ist. Er ist nicht unbedingt derjenige, der sich immer wieder in den Vordergrund hier boxiert und da hier irgendwelche Parolen äußert, sondern er überzeugt einfach mit seiner Standhaftigkeit, mit seiner Ausdauer, mit seiner Tugend als hier, mit der Leistungsbereitschaft. Es gibt jetzt viele Worte, die man jetzt nennen könnte. Und damit überzeugt er mich persönlich, weil Frankfurt ja schon nunmehr
seit einem Jahr. Ich hoffe auch, dass Frankfurt dahingehend die Kaufoptionen jetzt sieht. Er ist ja auf Leihbasis von Leeds United gekommen und hat hier ja auch schon die Bundesligisten wie SC Freiburg und Co. hier bedient. Von daher kann der auf jeden Fall schon auf eine entsprechende Karriere zurückblicken. Und das Schöne, was ihn ausmacht, das habe ich mich tatsächlich mal mit auseinandergesetzt, mit dem Verlauf so ein bisschen, ist ein Typ, der sich stets weiterentwickeln wollte. Also Stillstand hieß für ihn tatsächlich Rückgang. Und ich glaube, wenn ich jetzt in der Vergangenheit rede, dann ist es schon wieder verkehrt, weil in der Gegenwart, beziehungsweise ich glaube, der ist immer so weit eingestellt, dass er stets bemüht ist und alles daran setzen würde, sich nochmal ein Stückchen weiter zu entwickeln. Und deswegen ist wahrscheinlich auch die Nominierung zur EM erstmal das kleine Bringsel. Nicht? Das ist, also ich finde es absolut lobenswert. Auf die Frage weg von Beginn an, Startelf, Debüt, wie auch immer, kann ich schlecht beurteilen. Es sind viele namhafte, gute Innenverteidiger gegeben. Er hätte die Chancen, man müsste sie ihm auch geben, um auch zu zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Und das wünsche ich ihm definitiv. Ich habe da so ein paar Zweifel, dass man ihm die Chance gewährt. Nur ich wäre wahnsinnig froh drum, denn er überzeugt mit einer tollen Passquote. Die Statistiken sagen es auch. Das Zweikampfbehalten ist auch im positiven Sinne. Die Spieleröffnung und Co. Und das liegt alles in dem Ermessen auch des Bundestrainers, das so zu beurteilen. Denn das macht ja unser Spiel letztlich aus. Eine gute Spieleröffnung, eine gute Passquote und ein gutes Verteidigungslevel. Und da sehe ich Robin Koch auch mit dem kleinen Sprung in die Startelf. Es wird aber verdammt schwer. Ich wünsche es ihm, ich gönne es ihm. Aber es geht ja um die Europameisterschaft und im Sinne der Mannschaft. Ne? Wir kennen den Titel, es war damals nicht anders. Insofern, mich würde es freuen, wenn er von Beginn an spielen würde.
Ja, das war ein glühendes Plädoyer für Robin Koch. Wer ebenfalls so ein bisschen auf den letzten Drücker mit in die Mannschaft gerutscht ist, ist Nico Schlotterbeck von Dortmund. Ja. Zwischenzeitlich mal raus, aber da sind wir uns auch einig, dass er es jetzt wirklich nach guten Leistungen in der Rückrunde total verdient hat, dabei zu sein.
Definitiv, oder? Hat neben Hummels super Spiele gemacht für Dortmund und somit seine Nominierung gerechtfertigt. Ne?
Genau, das sieht Timo Baumgarten ja genauso, glaube ich. Der ist BVB-Fan und Innenverteidiger bei SV Jenelt Uttum.
Warum würde ich Schlotterbeck aufstellen? Was für ihn spricht, ist die gute Spieleröffnung. Inzwischen hat er sich auch stabilisiert und eine gewisse Konstanz in seine Spiele bekommen. Das sah in der Hinrunde nicht immer so aus. Der Junge hat echt performt und in den letzten Monaten abgeliefert. Vor allem in den siegreichen Champions-League-Spielen gegen Atletico und Paris zeigt er überragende Leistung. Ich hoffe, das kann er mit Hummel zusammen bestätigen und der BVB holt den Henkelpott in den Pott. Das wäre für den deutschen Fußball natürlich überragend. Ich sehe Schlotterbeck als Linksverteidiger in der Viererkette, mit Tau und Rüdiger als Innenverteidiger und Kimmich hinten rechts kann man Schlotterbeck ohne Bauchschmerzen spielen lassen. Ich bin gespannt auf die Startelf von Nagelsmann. Die Nominierungen haben mich teilweise schon sehr überrascht. Zudem noch 4 Torhüter. Ja, was wollen die denn machen? Skat spielen? Naja, wir dürfen gespannt sein. Tordi und Chris, weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast. Feine Sache auf jeden Fall. Ich höre da gerne rein. Viele Grüße aus Uttum. Mach's gut, ciao, ciao.
Wenn man über Koch und Schlotterbeck sagt, dass die so relativ zum Schluss noch in den Kader gerutscht sind, das kann man ja über Waldemar Anton eigentlich nicht sagen. Ich meine, wenn man Stuttgart nicht geguckt hat, wurde der sicherlich für viele überraschend nominiert.
Ja.
Im Frühjahr, aber wenn man Stuttgart geguckt hat, war einem das total klar. Ne?
Über die ganze Saison wäre konstant gespielt.
Ja, auch gut im Spielaufbau und defensive Aufgaben immer erledigt. Also das macht, der wird auf jeden Fall kein Streichkandidat sein.
Gehe ich auch nicht von
aus. Denke ich mal. Sören Tomjanovic, Trainer von Friesenstolz Riepe, hat sich dazu mal seine Gedanken gemacht.
Ja, hallo zusammen. Ja, also für mich muss Waldemar Anton in der Innenverteidigung ran. Er spielt vielleicht so ein bisschen unterm Radar oder viele wissen eigentlich gar nicht so richtig, was er da eigentlich auf dem Platz macht. Obwohl ich meine, ganz zu Unrecht, er ja in der Nationalmannschaft auch nicht nominiert ist. Ich finde ihn echt überragend, mit einer überragenden Saison, super konstante Leistung, der ja nicht nur in seinem Stellungsspiel, in seinem Zweikampfverhalten echt ja, oberstes Regal, sondern aber auch vor allem in seinem Passspiel. Ne? Und das ist, finde ich, nochmal eine Qualität, die nicht viele haben und meiner Meinung nach er auch da ganz vorn dabei ist. Also er schafft es immer wieder mit Vertikalpässen ja, zwischen in die Schnittstellen rein, auf Spieler dann, die dann im Halbräumen sich bewegen oder die sich dann auch zwischen den Reihen bewegen. Und ich glaube, dass das richtig gut passen würde dann mit eventuell einem Musiala oder einem Wirtz zusammen, die diese Räume erkennen, von so einem Waldemar-Anton dann auch einfach gut in Szene gesetzt werden können. Also für mich ist er da einfach überragend in seinem Aufbauspiel. Ja, also von daher, für mich ist er gesetzt und hoffe für den Jungen, dass er da auch auf seine Spielzeiten kommt.
Ja, das waren die Statements zur Abteilung Innenverteidiger.
Ja.
Thorsten, wenn wir mal davon ausgehen, dass er mit einer Viererkette, also mit zwei Innenverteidigern spielt,
ja.
Wer wäre dann für dich gesetzt?
Für mich sind es Tah und Rüdiger, muss ich ganz ehrlich sagen. Von den Nominierten, die beiden besten Innenverteidigern abgelaufenen Spielzeit. Hummels hat er ja nicht nominiert. Der hätte für mich da auch ein gehöriges Wörtchen mitzureden, aber von den Nominierten sind für mich die beiden die besten.
Hätte der dann gespielt bei dir?
Gespielt?
Für wen?
Glaube ich auch nicht. Von Anfang an glaube ich nicht, aber ich hätte ihn zumindest nominiert.
Also schon Rüdiger und Tah, weil die auch gut harmonieren.
Ja, beide schnell, beide eine gute Spieleröffnung. Kann man so machen, definitiv.
Dann Koch. Nee, also Schlotterbeck, Anton.
Ja.
Kannst du so machen, wie du es brauchst, je nach Gegner.
Ja.
Koch ist für viele, glaube ich, neben Bayer, der größte Streichkandidat. Find oder der auch. Vermeintliche, wobei man bei Koch immer auch bedenken muss, dass er bei Leeds auch manchmal unter Bielsa als defensiver Mittelfeldmann eingesetzt wurde. Ich weiß nicht, ob Nagelsmann den Gedanken auch mal hat, falls er da Andrich austauschen muss.
Ja.
Weiß ich nicht.
Ich glaube trotzdem, dass es Koch trifft.
Meinst du?
Ja.
Aber Rüdiger, Tah sind unsere Innenverteidiger.
Ja, definitiv. Also für mich schon.
Gut, bleiben wir im Zentrum. Gehen ein bisschen weiter nach vorne ins Mittelfeld, so auf die 6er- und 8er-Position.
Ja.
Und da haben wir mal Kai Müller, den Trainer von Oblevard Lokwa 2, gefragt, welcher Spieler da für ihn auf jeden Fall gesetzt sein muss.
Also bei mir wäre das tatsächlich Toni Kroos, mein absoluter Wunschspieler. Aus dem Grunde, weil ein Toni Kroos bei Real Madrid eine dermaßen klare und eindeutige gute Rolle spielt und mit der Mittelfeldmotor für mich schlechthin als Ballverteiler, als direkter Chancenanspieler, als Schnittstellenspieler für mich absolut unverzichtbar.
Ja, das kann man natürlich so sehen.
Auf jeden Fall.
Ebenfalls dieser Meinung ist, glaube ich, Joel Patrick Smith von SuS Emden und seine Nachricht zu oder über Toni Kroos hören wir jetzt mal.
Für mich ganz klar, in die Startelf gehört Toni Kroos. Technisch sehr versiert, ein super Auge und vor allen Dingen spielt er eine überragende Saison bei Real Madrid, hat seinen zweiten Frühling und ich glaube, er möchte auch noch der Welt was beweisen, dass er nicht dieser Querpass-Toni ist.
Das war Joel zum Sechser oder Achter Toni Kroos, eine Position, auf der er auch immer gerne gespielt hätte. Betonung auf hätte, weil er durfte nie.
Nee, bei euch nicht.
Nee, bei uns oder nicht.
Später auch nicht.
Er hat sich immer als Sechser gesehen, aber die Trainer nicht so. Die Meinung hat er ein bisschen exklusiv.
Soll es ja geben. Ne? Robert Andrich ist der nächste Spieler, den wir auf der Liste stehen haben. Eigentlich so ein klassischer Sechser, der ja technisch, taktisch, aber trotzdem ein ziemlich gutes Niveau hat.
Auf jeden Fall.
Aber wir wollen da jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr für ihn. Er hat in der Hinrunde manchmal gar nicht gespielt bei Leverkusen, weil der Xhaka und Palacios hat spielen lassen.
Ja.
Hat sich in der Rückrunde aber reingekämpft mit überragender Leistung und Toren. Jetzt habe ich doch ein bisschen viel zu ihm gesagt. Aber wir hören mal, wir haben zwei Stimmen dazu. Einmal von André Popp, der seinerseits ja früher Oberliga-Torwart war bei TuS Pevsum.
Ja.
Und den du ja auch noch ganz gut kennst.
Ja, André Popp kenne ich bestens, war 5 Jahre mein Trainer beim FC Lokwart, sind zusammen Meister und Pokalsieger geworden.
Genau, und die andere Stimme, die wir hören, ist vom langjährigen Mitspieler von dir, Martin Peters, den man eigentlich so dann hier in der Region nicht weiter vorstellen muss.
Nee.
Vielleicht gibt es dazu mal eine extra Sendung.
Vielleicht.
Schauen wir da mal.
Martin, du hörst ja zu, ne?
Einladung ist raus. Aber jetzt hören wir die beiden erstmal nacheinander zu Robert Andrich.
Also für mich, ich denke mal, dass sehr viele jetzt in der aktuellen Saison auf Toni Kroos gehen. Aber ich gehe eher auf den Kollegen Andrich, der neben ihm spielt. Da ich meine, dass das eigentlich mit die wichtigste Person im defensiven Mittelfeld ist, der dort die sogenannte Drecksarbeit macht. Man hat das bei Kimmich und Goretzka gesehen, das hat nicht geklappt, Kimmich, Gündogan, weil keiner von denen eigentlich Drecksarbeit machen möchte. Sie wollen alle glänzen nach vorne hin und mit Andrich von Leverkusen, einmal A, hat der aktuell einen super Lauf. Die Mannschaft von Leverkusen ist in Lauf und das sollte man natürlich bei der EM nutzen, einen Spieler einzusetzen, der auch im Verein Erfolg hat. Und wenn du deutscher Meister wirst, Pokalsieger wahrscheinlich und noch gute Chancen hast, die Euroleague zu gewinnen, dann hast du da Spieler, die ein unheimliches Selbstbewusstsein haben und dann auch sehr gut tun in der deutschen Nationalmannschaft im Mittelfeld. Da ich denke, dass Kroos, Gündogan einen brauchen, der ihn den Rücken frei hält. Und auch mal wirklich mal Schwein sind. Damit hat Deutschland, 74 die WM gewonnen, 90 die WM gewonnen, überall. Oder beziehungsweise auch 2014, überall waren kampfstarker Spieler an der Seite der Spielstarken. Und das benötigst du einfach. Das wäre meine Person, die ich unbedingt spielen lassen würde.
In meiner ersten Elf würde auf jeden Fall immer Andrich spielen. Er ist ein Typ, ich nenne ihn mal Kammschwein. Er ist jemand, der viele Wege zuläuft, rechts wie links, aber auch offensiv wie defensiv. Er ist ein Typ, der auch gerne mal dazwischen haut und so den Spielfluss der anderen Mannschaft unterbricht. Und ich glaube, genau so ein Typ tut gerade der deutschen Mannschaft gut. Sodass ich sagen würde, der Andrich müsste immer spielen.
Ja, das waren die Stimmen zu Robert Andrich. Dann haben wir noch zwei Spieler, die für diese Position ebenfalls in der Erwägung gezogen werden könnten. Einen ganz jungen, mit dem viele auch nicht gerechnet haben, und einen schon etwas älteren, der also schon ein bisschen länger dabei ist, Pascal Groß.
Ja.
Brighton, Hove und Albion, da, wenn man sich die Spiele mal anguckt, ein elementarer Bestandteil der Mannschaft. Sehr, sehr guter Spieler, finde ich. Und dazu hören wir uns mal die Meinung an von Frank Onn, dem Trainer der ersten Herren von TB Twickenham.
Also, Pascal Groß hat man in Deutschland vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm, weil er 2017 von Ingolstadt nach Brighton and Hove Albion gewechselt ist, die wiederum gerade in die englische Premier League aufgestiegen waren. In der jetzt gerade abgelaufenen Saison ist er mit seiner Mannschaft da Elfter geworden. Ja, als zentraler Mittelfeldspieler stand er in 34 von 36 Spielen in der Startelf, schoss 4 Tore und schaffte auch 10 Torvorlagen. Ja, und das auf dem hohen Niveau. Das ist schon aller Ehren wert. Er ist stark im 1 gegen 1, hat ein gutes Auge fürs Spiel und hat sowohl im Abschluss als auch bei Standards, Flanken und Zuspielen eine wirklich gute Schusstechnik. Außerdem blieb er in der kompletten Saison verletzungsfrei und das sagt natürlich auch einiges über seinen Fitnesszustand aus. Ja, sein Debüt in der Nationalmannschaft gab er mit 32 Jahren recht spät. Das war letztes Jahr im September noch unter Hansi Flick und seitdem absolvierte er auch 4 Länderspiele schon. So, und ich denke, als Backup für Toni Kroos bringt er eigentlich alles mit. Vor allem viel Erfahrung aus den Spielen in der englischen Liga, wo er wirklich auf sehr, sehr starke Gegner auch trifft. Ich glaube, Groß kann der Nationalmannschaft wohl weiterhelfen. Also, und ich drücke der ganzen Mannschaft ganz fest die Daumen, dass sie im Endspiel den EM-Titel auch gewinnen und uns ein zweites Sommermärchen bescheren. Ja, zumal wir bei uns im Sportheim auch alle Spiele der deutschen Mannschaft live auf Großleinwand zeigen und da natürlich auf viel Resonanz auch hoffen.
Ein Plädoyer für den eben erwähnten jungen Spieler Alexander Pavlovic hält jetzt Bianca Mainz, die hier bei mir als Spielerfrau notiert wurde. Das Muss Thorsten aber privat klären, da will ich mich einmischen. Sie ist auch eine ganz hervorragende Fußballerin bei den TB Twixlum Damen und da hören wir jetzt mal rein.
Ja, Pavlovic, für mich spielt er auf jeden Fall eine Rolle bei der EM. Ich sehe ihn auf der Sechserposition neben Toni Kroos. Ja, aufgrund seiner läuferischen Stärke würde ich sagen, dass er Toni Kroos da auf jeden Fall den Rücken frei halten wird, aber halt auch immer wieder die freien Räume sieht und anvisiert und dort halt immer auch anspielbereit ist. Ja, er hat Stärken natürlich, er ist beidfüßig, er kann Top-Pässe spielen, er kann die Schnittstellenpässe spielen. Ja, sein Spielwitz oder seine Spielfreude ist ihm anzumerken. Er geht immer wieder in Zweikämpfe, zieht mehrere Leute auf sich und hat trotzdem dabei immer ein Auge für seine Mitspieler. Ja, ich finde ihn einfach grandios und denke, wenn er die Chance bekommt, vielleicht nicht immer in der Startelf, aber auf jeden Fall seine Spielzeit bekommt, dann werden wir große Freude dabei haben, ihn zuzusehen. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr und ja, ein guter, talentierter Spieler, der uns bestimmt in den nächsten Jahren noch viel Freude bereiten wird.
Ja, Thorsten, das waren die vier Spieler, die für die Sechser- und Achterposition in Frage kommen.
Ja.
Kroos, sind wir uns da einig?
Da sind wir uns einig, der ist gesetzt.
Dann auf der Acht. Hinter ihm Andrich, Kroos oder Pavlovic?
Ja, aktuell würde ich sagen Robert Andrich. Nach den Leistungen der abgelaufenen Saison hat er sich das, glaube ich, verdient.
Macht am meisten Sinn, ne? Ja. Weil zuletzt auch. Ich meine, Groß hatte zwei Klasse-Länderspiele.
Absolut.
Gegen USA, glaube ich, das erste.
Ja.
Und dann müsste das Mexiko gewesen sein.
Mexiko, auf der Reise. Ja.
Danach wurde er wohl nominiert, hat dann aber auf einmal gar nicht mehr gespielt. So viel ich weiß. Oder
ja.
Wenig.
Ja.
Aber ja, Pavlovic ist vielleicht noch zu jung und unerfahren.
Der kann lernen bei Groß jetzt.
Ja. Aber ist das einer für die Zukunft?
Definitiv. Das ist der Kronprinz von Kroos, glaube ich.
Mhm. Oh ja, wie gesagt, also Groß nochmal, um darauf zurückzukommen, das ist ja auch nochmal sicher, wenn der spielt, der ein gutes Pass spielt.
Ja, gute Standards.
Gut in den Zweikämpfen und in guten Mannschaften. Einer, der auch alles ein bisschen zusammenhält.
Ja.
Also die, da sind wir wirklich gut aufgestellt, würde ich sagen. Ne?
Da hätte ich bei keinem Bauchschmerzen, wenn er da spielen würde, von den Nominierten.
Ja.
Pavlovic hat es auch in jungen Jahren jetzt gezeigt, im Rückspiel gegen Real Madrid. Vor 80.000 Madrilenen.
Oh ja.
Keine Nerven gezeigt. Das passt.
War das ein Fehler, Goretzka nicht zu nominieren, trotzdem? Oder ist Fehler zu großes Wort in dem Zusammenhang?
Fehler ist, glaube ich, ein zu großes Wort in dem Zusammenhang. Also ich glaube, mit den vier Nominierten hat Nagelsmann eine gute Wahl getroffen.
Ja, das denke ich auch. Verlassen wir mal den Defensivbereich.
Mhm.
Kommt zu unserer zu Recht hochgelobten Offensive. Ja,
absolut.
Wir fangen an mit rechts außen. Wir haben da Wirtz und Müller gegenübergestellt.
Ja.
Aber aus taktischen Gründen. Sané taucht nachher noch bei 10 auf im Duell mit Gündogan.
Ja. Weil wir glauben, dass es eine Entweder-Oder-Entscheidung ist. Entweder Gündogan oder Sané. Und deswegen haben wir die ins direkte Duell geschickt.
Mhm.
Und eben auf rechts außen dann Flo Wirtz und Thomas Müller.
Genau. Fangen wir an mit Wirtz.
Ja.
Ja, über den muss man nicht mehr viel sagen. Wir hören einfach die Stimme von Florian Harberts dazu.
Ja.
Spieler bei der ersten Herren von FC Lokwart.
Ja, das macht alleine schon immer Spaß, ihm zuzuschauen. Egal, ob jetzt bei der Nationalmannschaft oder bei Bayer Leverkusen. Die Leistung in den jungen Jahren, das ist schon Wahnsinn. Und so eine Art Straßenfußballer, der jeden Ball haben will. Und die letzten Spiele hat man schon gesehen, was er der Mannschaft so für eine Leichtigkeit reinbringt. Und er wäre bei mir auf jeden Fall gesetzt. Und ich hoffe, dass er das dann auch bei der EM umsetzen kann.
Ja, das wollen wir alle mal hoffen.
Ja,
aber die letzte Leistung beim Pokalendspiel lässt doch darauf nur Gutes hoffen. Er war auch wieder viele Kilometer unterwegs, ne?
Ja.
Der Junge, neben den technischen Fertigkeiten, die er hat. Thomas Müller, ja, was soll man zu dem noch sagen? Auch immer ein überragender, verdienter Fußballer, auch vor allem für Deutschland.
Ja.
Zudem hören wir mal Wladimir Posewin, Trainer von FT03 Emden.
Also für mich wäre Thomas Müller der Starter schlechthin, schon allein als Zehner,
irgendwo, ne, raumdeutend. Er weiß teilweise selber nicht, wohin er läuft. Und das macht's für die Gegner unberechenbarer. Müller läuft einfach irgendwo hin, schlägt dann seine Haxen und macht damit auch Platz für die anderen. Ob's für Wirtz, für Musiala, für die Sechser, ob's für Kroos ist, ne? Damit macht er den Platz, wenn er seine Wege macht, und dementsprechend wäre ich safe bei Müller. Auch schon alleine mit seiner Erfahrung, man kann ihn immer schlecht reden, aber nichtsdestotrotz bringt Müller immer seine Leistungen, bringt immer seine Assists und so weiter und so fort. Ist nicht umsonst irgendwann mal Torschützenkönig bei einer Weltmeisterschaft geworden oder Europameisterschaft. Ich weiß es jetzt gerade nicht so ganz genau, aber irgendwas hat er da mal gerissen, und von daher wäre er eigentlich immer safe bei mir mit als Starter dabei.
Trotzdem Wirtz als Starter?
Ja, für mich auf jeden Fall. Das ist ein absoluter Baller. Florian Wirtz, wie er nach seiner schweren Knieverletzung zurückgekommen ist, ist für mich absolut außergewöhnlich und eben nicht nur ein herausragender Fußballer, sondern auch mit der richtigen Einstellung ausgestattet. Läuft 12, 13 Kilometer im Durchschnitt pro Spiel. Also das ist für mich ein Spieler, wegen dem geht man ins Stadion.
Ja, ist so, die Spiele von Leverkusen kannst du dir eh immer gut angucken. Ja. Aber wenn er dabei ist, ist noch wieder was anderes, finde ich. Weil irgendwas Besonderes passieren kann, sobald er am Ball ist.
Ja.
Und effektiv ja auch.
Ja.
Torgefährlich ist es. Also es ist nicht nur für die Galerie, sondern immer so zielführend auch.
Ja,
finde ich bei dem.
Definitiv.
Mega gut. Müller hat ja nicht immer gespielt.
Nee.
Bei München, wenn die alle fit waren. Mhm. Zuletzt aber wohl. Trotzdem richtig, dass man die mitgenommen hat.
Absolut, ist, glaube ich, sein 8. internationales Turnier. Und wenn du sowas dann von der Bank bringen kannst mit so einer Erfahrung, das kann nur einen sportlichen Mehrwert darstellen, meiner Meinung nach.
Ja, genau. Trotzdem setzen wir dann auf die Position Florian Wirtz.
Definitiv.
Kommen wir zu den Linksaußen. Wieder so ein Golden Boy, sag ich jetzt mal. Einer, der mal Weltfußballer werden kann.
Ja.
Jamal Musiala. Ein Lieblingsspieler von, soweit ich weiß, von Hendrik van der Linde.
Definitiv. Ich kenne keinen größeren Musiala-Fan als Hendrik.
Der spielt gerade für Oblevat Lokva 2 und ja, hat dieses zu Musiala zu sagen.
Musiala sollte auf jeden Fall einen Stammplatz haben, weil er im 1 gegen 1 der beste deutsche Spieler ist, den wir auf jeden Fall haben. Ein unglaubliches Dribbling hat. Gerade mit wenig Platz sehr viel anfangen zu weiß, teilweise 6 Spieler auf sich zieht, die ausdribbelt und dann den entscheidenden Pass spielt. Er ist unglaublich variabel, kann so im Mittelfeld mit alles spielen, würde ich sagen. Außen, 6er, 8er, 10er. Ja, unglaublich trickreich. Viele tiefe Läufe hinter die Abwehrkette. Auch das Zusammenspiel mit Florian Wirtz klappt super, das hat man in den beiden Testspielen gesehen. Für mich aktuell mit Florian Wirtz zusammen der beste deutsche Spieler, den wir haben. Wie gesagt, der Junge macht einfach nur Hoffnung auf die Europameisterschaft und ich freue mich drauf.
Ja, Thorsten, machen wir es kurz. Musiala ist gesetzt auf links.
Definitiv.
Obwohl wir uns ja glücklich schätzen können, dass wir einen guten Ersatz für ihn hätten.
Chris Führig, VfB Stuttgart. Auch, wo wir schon von Ballern gesprochen haben, absoluter Baller.
Ja, ja. Man kann tatsächlich über jeden dieser nominierten Stuttgarter Spieler relativ lange reden, wenn man das wollen würde, weil die alle so eine Geschichte haben.
Ja. Irgendwie,
ne? Und die letztes Jahr noch Relegation gespielt haben, jetzt in die Champions League gekommen sind. Wir überlassen das in diesem Fall aber mal Tilko Burkhoff, dem Trainer von Blau-Weiß Borsum.
Ja, moin zusammen, Tilko Burkhoff hier von Blau-Weiß Borsum. Also ich würde ganz gerne den Chris Führig bei uns im Team aufnehmen. Er hat natürlich eine sehr, sehr gute Saison gespielt, ist sehr, sehr stark im 1 gegen 1, technisch gut, hat einen guten Abschluss, trotz seiner sehr guten Technik auch immer, ja, ich glaube, ein gutes Auge für seine Mitspieler, kreiert sehr viele gute Situationen aus seinen Dribblings. Also ja, Chris Führig ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspieler der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Er hat es auf jeden Fall auch verdient, mit in die Nationalmannschaft zu kommen und dann eben auch bei der EM zu performen. Und ja, das wäre, ich denke mal, mein Wunschspieler für mein Team.
Ja, gute Argumente für Führich. Ja, aber ja, wie gesagt, ich glaube, an Musiala führt auf der Position erstmal keinen Weg vorbei.
Nee, das sehe ich genauso.
Und ich denke auch, dass, und damit kommen wir auf die Zehnerposition, erstmal als Kapitän Ilkay Gündogan den Vorzug erhalten wird vor entweder Sané oder Müller oder so, oder? Im ersten Spiel.
Ja, ist ja die große Debatte aktuell, ne? Ob der Kapitän von Anfang an spielen muss. Aber ich glaube, zu Beginn des Turniers macht sich Nagelsmann da keine Baustelle auf und nimmt den Kapitän raus, glaube ich nicht.
Das meine ich damit. Ja. Das ist wahrscheinlich im ersten Spiel, dann kann man ja immer noch reagieren, ob man noch offensiver spielen möchte oder Gündogan zurückzieht, obwohl Gündogan und Kroos zusammen ist ein bisschen wenig.
Ja, Restverteidigung.
Ja, kann man so sagen. Ne? Ich weiß, Gündogan wäre auch wieder ein Thema für sich, über den zu sprechen in der Nationalmannschaft.
Ja.
Und wieso der so bewertet wird, wir lassen das an dieser Stelle aber mal.
Mhm.
Ist ja trotzdem toller Fußballer, also da gibt es ja
da nichts,
ob man den jetzt mag oder vielleicht sieht man den auch teilweise nicht so häufig. Mochte Manchester City nicht. Nationalmannschaft hat aber auch oft nicht so gut gespielt, aber wie gesagt, lassen wir das weg.
Ja.
Plädoyer für Gündogan hält Bernd Nessen, Larelt Ikone und aktueller Trainer von Wiebelsum.
Ich würde Ilkay Gündogan von Anfang an spielen lassen, weil er für mich einer der technisch-taktisch besten Spieler ist. Zudem sehr torgefährlich. Er passt für mich am besten zu Kroos und Wirtz auf der 6er, 8er oder 10er Position.
Ja, der andere Spieler, den wir auf dieser Position erstmal nominiert haben, ist Leroy Sané.
Ja.
Auch jemand, über den man lange und ausufernd sprechen könnte. Ein überragender 1-gegen-1 Spieler mit, ich glaube, unendlichem Potenzial, dass er über einen längeren Zeitraum aber nie abrufen konnte bis jetzt.
Leider nicht.
Warum auch immer, teilweise Verletzungen geschuldet, ich glaube teilweise auch nicht.
Ja.
Aber das ist aus der Entfernung ja auch immer schwer zu beurteilen. Oder wie ist dein Blick auf ihn als Bayern-Fan?
Für mich ein absoluter Unterschiedsspieler, ne? Aber wie du schon richtigerweise gesagt hast, die Konstanz ist ein großes Problem, wenn man teilweise sieht, was er gegen Gegner auf höchstem Niveau macht. Gegen Arsenal in der Champions League, gegen Real macht er das Tor mit einer Weltklasse-Aktion. Also man sieht ja, dass er es in den Knochen hat, aber
ja,
das da mal auf Strecke hinzubekommen, das ist das Problem von ihm, glaube ich. Ne?
Meinst du, das würde gut gehen, wenn wir mit ihm starten würden auf rechts, links Musiala in der Mitte Wirtz?
Ich wüsste jetzt nicht, warum es nicht klappen sollte, aber ich glaube, Sané hat auch noch mit der Patellasehne zu kämpfen, ist, glaube ich, nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, teilintegriert bisher bloß im Mannschaftstraining, was man so hört. Ich glaube, dass er ja zumindest in den ersten Spielen kein Startelf-Kandidat ist.
Aber ich glaube, wenn du den auch in einer Stunde oder so reinbringst, dass er sich so richtig reinhauen wird und allen zeigen will, dass er das nächste Mal starten muss.
Ja.
Was ja auch wieder vielleicht ein Vorteil für uns sein könnte in den ersten Spielen. So, ne?
Wenn wir gegen tiefstehende Gegner, und das ist ja vermeintlich in den ersten Gruppenspielen der Fall, wenn wir dann Müller, einen Führich und einen Sané von der Bank bringen können für das kreative Moment. Also, welche Nation kann das von sich behaupten?
Ja, das stimmt natürlich. Das sind nur wenige. Wir hören mal, was Mike Ayton, die Fiskwad-Legende, gerade mitten im Abschiedskampf.
Ja.
Sieht gar nicht schlecht aus, Gott sei Dank.
Endspiel im Marienhafe.
Ja. Über Leroy Sané zu sagen hat.
Moin, Todi und Chris. Danke dafür, dass ich auch einen Spieler für unsere Nationalmannschaft für die Heim-EM aussuchen darf. Der natürlich zu der ersten Elf gehört, ne? Das ist aber ganz klar. Also für mich ein absoluter Stammspieler muss Leroy Sané sein, weil er ein Unterschiedsspieler ist. Alleine seine Grundschnelligkeit, sein Antritt und wie er den Ball streichelt, was er für den linken Fuß hat, das ist nicht mal normal. Also für mich, aber auf der rechten Seite, dass er so wie ein Eilenraum immer zum Tor hinziehen kann und selber schießen kann. Weil seine Schusstechnik ist natürlich auch hervorragend. Das Einzige, was er ein bisschen mehr machen müsste, wäre natürlich die Defensivarbeit, ne? Und sich ein bisschen mehr quälen, sage ich erst mal so. Aber wie gesagt, sein Antritt, seine Grundschnelligkeit, seine Ballbehauptung, sein Spielverständnis, sein Spielwitz, sein Torabschluss, alleine dafür muss er in die erste Elf. Und natürlich, weil er ein Unterschiedsspieler ist, ne?
Ja, das war Mike Eden zu Leroy Sané. Thorsten, du hast ja eben schon angedeutet, Gündogan wird wahrscheinlich zunächst auf dem Platz stehen, oder? Das kann man sich als Trainer so nicht
leisten. Gehe ich ganz stark von aus. Ganz stark von aus.
Ist ja heutzutage auch so, dass man ein bisschen auf Medien schauen muss. Ja. Man kann sich ja ungefähr vorstellen, was dann los wäre, wenn Gündogan erst auf der Bank sitzen würde. Oder muss er da eiskalt sein, Nagelsmann, und sagen, das ist mir jetzt total Latte. Ich habe da gerade andere Überzeugungen.
Ja, wenn Sané besser ist als Gündogan, wenn er fit ist und der Mannschaft mehr geben kann, dann darf es keine Rolle spielen eigentlich, ob jemand die Kapitänsbinde um hat oder dann eben nicht. Dann muss das Leistungsprinzip gelten. Aber ich glaube, Sané ist aktuell nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Und dementsprechend würde ich aktuell Gündogan den Vorzug geben.
Gut, dann setzen wir mal Gündogan auf die 10 und kommen zur letzten Position dieses Stürmers. Ja. Da haben wir 4 ganz unterschiedliche Spieler zur Verfügung. Ja. Ja, so den, weiß nicht, cleveren, bisschen bauernschlauen Undav, so ein toller Teamspieler, ja, aber auch torgefährlich. Füllkrug, so der klassische Neuner, der schnelle Jungspund, sag ich mal, Maximilian Bayer, ja, auch eine tolle Entwicklung genommen hat, und Havertz, Kai Havertz. Und zudem, ja, auch zuletzt oder fester Mittelstürmer bei Arsenal. Und zudem hören wir jetzt mal den Ossi-Lob-Gewinner, Tammo Oldix.
Also ich würde Kai Havertz spielen lassen, weil er perfekt in das System von Julian Nagelsmann reinpasst mit Jamal Musiala und Florian Wirtz, weil er sowohl als hängende Spitze als auch als Wandspieler fungieren kann und entsprechend auch die technischen Qualitäten am Ball mitbringt, die in meinen Augen ein Niklas Füllkrug oder ein Dennis Undav nicht so haben. Und wie man gerade auch bei Arsenal sieht, hat er großen Anteil an dem Aufschwung von dem Team und er performt einfach gerade sehr, sehr gut, weswegen ich den auf jeden Fall spielen lassen würde. Wobei so ein Niklas Füllkrug oder ein Dennis Undav natürlich auch andere Qualitäten mitbringen, die im Laufe des Spiels natürlich auch reingebracht werden können, wenn es jetzt gerade mal nicht so läuft. Aber zu Beginn, gerade mit den beiden Jungspunden, Jamal Musiala und Florian Wirtz, würde ich Kai Havertz spielen lassen, weil die einfach in meinen Augen Weltklasse am Ball sind.
Tammo, Glückwunsch noch zum Bezirksliga-Aufstieg.
Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch.
Hat ja also Ossi-Lob-Gewinner und Aufsteiger, wie in dem vorangegangenen Podcast von Thorsten schon prophezeit.
Ja.
Tammo war da ja noch ein bisschen zurückhaltend, was ihn auch wieder sympathisch macht.
Auf jeden Fall.
Ist ja mal blöd, wenn einem jemand sowas andichten will, was noch gar nicht feststeht. Aber das hat ja gut geklappt. Also Glückwunsch und ja, mal gespannt, wie das nächste Jahr dann in der Bezirksliga dann läuft. Ist ja nicht so einfach, aber ja, auch wieder ein anderes Thema. Es wird ja auf der Stürmerposition wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Havertz spielt oder Niklas Füllkrug.
Ja.
Und zu Füllkrug hören wir jetzt mal Thorsten Mamm, den Kapitän der ersten Herren in Lareth.
Moin Toddy, moin Chris. Auf die Frage, wen ich vorne drinnen spielen lassen würde bei der EM, muss ich ganz klar sagen, Niklas Füllkrug. Also den sehe ich vor Undav, auch wenn er vielleicht das Momentum momentan hat, und auch Havertz, weil Havertz für mich eher eine falsche Neun ist. Und ich finde es immer besser, wenn man mit einem richtigen Neuner, also mit einem richtigen Stürmertypen spielt. Füllkrug, finde ich, ist immer präsent vorne, als Wandspieler immer anspielbar. Und vor allen Dingen hat er auch ein richtig gutes Kopfballspiel, was ja auch ein probates Mittel werden kann, vor allem gegen tiefstehende Gegner wie Ungarn oder Schweiz und auch Schottland sein werden in der Vorrunde. Auch wird oft unterschätzt, dass er im Kombinationsspiel gar nicht so schlecht ist. Das wird immer so ein bisschen runtergespielt, finde ich. Und ansonsten ist er auch ein Leader-Typ, der keine Auseinandersetzung aus dem Weg geht, keinen Zweikampf scheut. An sowas kann sich eine Mannschaft auch, wenn es mal nicht so gut läuft, immer hochziehen. Und ja, seine Quote im DFB-Team spricht auch auf jeden Fall für sich. Und dann will ich mal hoffen, dass Nagelsmann sich für ihn entscheidet.
Maximilian Bayer von Hoffenheim, Thorsten, der hat ja, wir haben das ein paar Mal schon beobachtet, eine tolle Entwicklung genommen.
Ja.
Was gefällt dir an ihm am besten?
Er spielt sehr unbekümmert, großes Tempo, trotz seiner Größe, und ist auch gut am Ball. Also ich finde, das ist ein super Stürmer und hat seine Nominierung auch absolut verdient, aufgrund der Leistung der abgelaufenen Saison.
Ich glaube, der wird auch nach der EM, selbst wenn er jetzt noch gestrichen werden sollte, häufiger im Kader auftauchen, oder? Wenn er so weiterspielt, er oder vielleicht auch der Burkhardt von Mainz.
Ja. Das
sind so ganz interessante junge Spieler, ne?
Gruder.
Oh ja, ja. Ja, schauen wir mal. Plädoyer zu Meier. Den haben wir nicht dabei, ne?
Alex Meier.
Komisch. Bayer hält Helge Thiele, Damentrainer in Grimmersum, zudem Akteur des FC Norden.
Hier ist Helge Thiele, Trainer der SG Wirth im Grimmersum Fiskwad Damenmannschaft. Und du hattest uns nach einem Spieler für die Europameisterschaft gefragt. Und unser Spieler ist eines der größten Talente, das wir aktuell im deutschen Sturmnachwuchs haben. Im Jahr 2015 wechselte er in die Jugendabteilung von Energie Cottbus. Das war aber erstmal gar nichts für ihn. Weg von seiner Familie aus Brandenburg und hin zum Leistungsfußball, sodass mit 13 Jahren der Gedanke reifte, seine Karriere zu beenden. Mittlerweile sieht das aber ganz anders aus. Und das erste Mal auch richtig auf sich aufmerksam hat er gemacht, als er in der Europa League bei seinem zweiten Spiel für die TSG Hoffenheim international 2 Tore und 1 Assist zu einem 4-1-Sieg beigesteuert hat. Mittlerweile trifft er alle 153 Minuten in der Bundesliga und hat seinen Marktwert auf 24 Millionen gesteigert. Mit einem Highspeed von 35,45 Stundenkilometern gehört er zu den schnellsten Spielern der Bundesliga und zu den schnellsten deutschen Spielern, die wir haben. Dass Maxi Bayer im Sommer für seine festgeschriebene Ausstiegsklausel von 30 Millionen die TSG Hoffenheim verlässt, gilt mittlerweile als sicher. Zumindest gibt es Interessenten genug. Maxi Bayer, unsere Allzweckwaffe für den Sturm und die rechte offensive Seite. Lieben Gruß, hau rein.
Ja, das war Helge Thiele zu Maxi Bayer. Kommen wir zum letzten Stürmer, Dennis Undaff von VfB Stuttgart.
Mhm.
Das ist ja auch, glaube ich, von vielen Fußballern auch so ein Lieblingsspieler geworden, ne? Weil er so aus dem Nichts kam und noch irgendwie sowas in sich hat, so Straßenfußballermäßig, aber auch immer, also toll im Zusammenspiel mit Gerassi, so, also so selbstlos, oder? Wie siehst du ihn?
Ja, Straßenfußballer, sagst du völlig richtig. Und was bei ihm noch dazu kommt, trägt das Herz auf der Zunge, ne? Einige Pressekonferenzen von ihm gesehen. Das verwundert nicht, dass viele den guten Mann feiern.
Ja. Ja, ich hoffe, er kriegt ein paar Einsätze.
Das denke ich.
Ich glaube, der wird noch auf sich aufmerksam machen, dann, wenn er spielen würde. Das ist schon so ein Spieler, der für andere auch schlecht zu greifen ist.
Muss nicht nur ganz vorne spielen, kann auch auf der 10 spielen.
Genau, ein bisschen dahinter. Ja. Das ist schon interessant. Wir hören mal das Plädoyer dazu. Gehalten wird es von Lukas Christians, Kapitän und Torhüter von Concordia Suhusen.
Hallo ihr beiden. Als alter Stuttgart-Fan möchte ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, auch mal ein Plädoyer zu halten für Dennis Undaff, für die Startelf der Nationalmannschaft. Als erstes ist es für mich natürlich ganz entscheidend, dass Dennis Undaff aktuell in absoluter Topform ist. Wenn man sich mal die laufende Bundesliga-Saison anschaut, dann hat Füllkrug 11 Tore, davon 3 Elfmeter, 8 Torvorlagen in 28 Spiele. Das heißt eben irgendwie 0,68 Torbeteiligung pro Spiel. Kai Havertz kommt auf 9 Tore, 5 Torvorlagen in 30 Spielen, also 0,47 Torbeteiligung in der Premier League-Saison. Und Dennis Undaff 15 Tore, davon lediglich 1 Elfmeter, 7 Torvorlagen in 24 Spielen, also 0,92 Torbeteiligung pro Spiel. Das heißt, da eben Dennis Undaff ganz klar im Vorteil. Dann ist es so, dass eben Dennis Undaff auch im Blick auf die Vorrundengegner Schottland, Schweiz und Ungarn eben eigentlich genau der richtige Spielertyp ist, den wir da vorne brauchen und der dann eben für eine gewisse Gefährlichkeit sorgen kann. Zum einen ist er ein bulliger Stürmer, macht eben die Bälle gut fest, hat eben auch die nötige Strafraumpräsenz. Dürfen aber nicht vergessen, dass er eben spielerisch auch sehr gut ist, neben Gerassi und auch Führig. Man sieht es ja eben in Stuttgart, dass da eben auch gerade was das Spielniveau betrifft, es absolut überragend ist. Und da trägt Undaff natürlich auch seinen Teil zu bei. Das heißt, auch spielerisch kann man den sehr gut mit einbinden. Dann eben, und das ist für mich auch nochmal ein wichtiges Kriterium, dass er spielen sollte, die sehr vielen Torschüsse pro Spiel. Also insgesamt hat Dennis Undaff 76 Mal aufs Tor geschossen in der laufenden Bundesliga-Saison. Das heißt eben pro Spiel 3 Mal im Schnitt. Und das ist auch eben ein wichtiger Punkt, der mir auch zuletzt fehlte in der Nationalmannschaft, gerade in schwierigen Zeiten in den letzten Jahren, dass eben zu viel um den 16er herum gespielt wird. Und da kann natürlich jetzt ein Undaff dazu beitragen, man sieht es ja immer wieder, schließt sofort ab, dass da eben deutlich mehr Torgefahr auch ausgestrahlt wird. Das als zweiter Punkt. Als dritter Punkt eben ist er natürlich ein Spieler, mit dem man sich identifiziert, auch als Fan. Er ist natürlich sehr mit Freude dabei oder ist letztendlich froh, dabei zu sein bei der Europameisterschaft. Und das hilft natürlich oder gibt letztendlich auch der Mannschaft nochmal den nötigen neuen Schwung. So was Frisches, was Unaufgeregtes, was Neues. Und das ist eben das, was dem Team auch da helfen kann, gerade eben nach diesen verkorksten Turnieren, WM 2018, Vorrunden aus, EM 2021, Achtelfinale aus, 2022 wieder Vorrunden aus bei der Weltmeisterschaft. Und er ist eben ein Spieler, der nicht irgendwie vorbelastet in die ganze Geschichte hineingeht, in das Turnier hineingeht. Und von daher sage ich ganz klar, er muss in die Startelf, zusammenfassend nochmal, beste Form, unser Stürmer. Genau der richtige Spielertyp auch für die drei Vorrundenspiele und eben auch ein Spieler, mit dem sich da auch die Nationalmannschaft bzw. mit dem sich eben die Fans auch identifizieren.
Ja, ich würde es ja feiern, wenn Undav auf einmal im ersten Spiel als Mittelstürmer auflaufen würde. Warum, Thorsten, kommt das anders?
Ich glaube, dass Havertz starten wird. Ich glaube, dass die Spielweise von Deutschland, der Spielweise von Arsenal London gerade in den ersten Gruppenspielen ähneln wird. Und ich glaube, dass Havertz für diese Rolle dann eben auch aufgrund der Tatsache, dass er für Arsenal spielt, prädestiniert ist. Ich glaube, dass er den Vorzug bekommen wird vor den anderen drei Stürmern.
Ja, und damit haben wir unsere Startelf auch soweit zusammen.
Ja.
Wie wir wissen, muss Julian Nagelsmann aber noch einen Spieler aus dem Kader streichen, sofern sich keiner verletzen sollte.
Was wir natürlich hoffen.
Da hast du noch eine Stimme zu eingeholt, der sich da Gedanken drüber gemacht hat.
Genau, Benjamin Peters von RSV Emden. Streich mal einen für uns.
Ja, Julian Nagelsmann muss noch einen Spieler aus dem vorläufigen EM-Kader streichen. Das ist keine einfache Entscheidung, da alle eine sehr gute Saison abgeliefert und super performt haben. Dennoch müssen wir uns natürlich für jemanden entscheiden. Aus der Defensive würden wir keinen nach Hause schicken, da wir denken, da müssen wir qualitativ als auch quantitativ gut aufgestellt sein, um auch in den Ketten variabel agieren zu können. Ist für Nagelsmann ja auch immer ein großes Thema, was so die Belastungssteuerung angeht, dass er da auch mit einer vernünftigen Anzahl Leute trainieren kann, auch nachspielen. Und insofern wird es, denken wir, aus der Defensive niemanden treffen. Schlussendlich haben wir uns für Maxi Bayer entschieden. Das ist jetzt auch gar keine Entscheidung gegen Bayer selbst, der ja auch wirklich bei Hoffenheim eine richtig gute Saison gespielt hat, sondern eher so für die restlichen Offensivspieler. Wir sind da einfach in der Box mit Füllkrug, Havertz, Müller, Wirtz und Undav mehr als gut aufgestellt. Alle dieser Spieler haben das Potenzial, zum Schlüsselspieler eventuell sogar zu werden, der EM. Ja, und deswegen finden wir einfach, dass es da am wenigsten Sinn gibt, ergibt noch einen Offensivmann mitzunehmen. Und ja, von daher ist unsere Wahl da auf Maxi Bayer gefallen. Wir hoffen natürlich auf den Titel und drücken unserem Team die Daumen.
Ja, da schließen wir uns natürlich an, also bei dem Daumen drücken.
Ja.
Streichkandidat, das ist auch so ein scheiß Wort irgendwie, ne? Wie gesagt, aber wenn sich keiner verletzt, muss er es machen.
Ja.
Läuft es auf Koch oder Bayer hinaus?
Ich glaube, dass es einen von beiden trifft, ja.
Ja, ist ja blöd, dann auf jemanden zu tippen. Aber wenn ich müsste, kann ich mir vorstellen, dass er Bayer zu Hause lässt, weil defensive Stabilität wichtiger ist als noch ein Stürmer.
Ja, wenn er nur mit einem Stürmer spielt, dann kann es natürlich sein, dass er Bayer für überhält, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Aber ich bleib bei Koch.
Ja, gut. Aber dann haben wir ja soweit alles zusammen. Startelf steht.
Ja,
faxen steht. Wir gleich rüber.
Ja.
Faxen vor allem. Streichkandidat haben wir.
Ja.
Dann würde ich sagen, holen wir uns mal den höchstklassigen Trainer aus der Region.
Ja. Bevor wir das tun, spielen wir noch mal Was wäre wenn?
Ja.
Wir nominieren noch mal einen Spieler, der nicht nominiert wurde. Also wir fragen noch mal einen Akteur unserer Fußballszene nach, wen er nominiert hätte, der keine Berücksichtigung gefunden hat.
Hm. Machen wir das oder hast du noch irgendjemanden eingeladen, Thorsten?
Ich habe noch jemanden eingeladen und zwar nicht irgendjemanden, sondern den aktuellen Trainer des Bezirksligisten Aurich, Claudio Castro. Und der erklärt uns jetzt einmal, welchen Spieler er nominiert hätte, der keine Berücksichtigung bei Nagelsmann gefunden hat.
Guten Tag, mein Name ist Claudio Castro, Trainer Sportvereinigung Aurich, ehemals auch Kickers Emden U19.
Und für mich, der Spieler, der im Aufgebot fehlt, ist ganz klar Malik Thiam. Spielt bei meinem Herzensverein AC Mailand in Italien. Wurde vor 3 Jahren verpflichtet vom FC Schalke und ist ja im letzten Jahr, um diesem Jahr auch Stammkraft, Innenverteidiger. Und ich glaube schon, klar reden immer alle über Hummels, dass er es nicht geschafft hat. Ich glaube schon, dass das da die richtige Entscheidung ist, eher auf die Jungen zu setzen. Aber trotzdem glaube ich schon, dass ein Fehler war, Malik Thiam nicht mitzunehmen. Da er, ja, ich glaube, in Italien einen Riesensprung gemacht hat. Gerade in Italien, die Defensive wird sehr wertgeschätzt. Und also vor allem in Milan dann noch Stammspieler zu sein, war zwar im Winter verletzt, aber ist jetzt auch wieder gesetzt beim AC. Und den hätte ich definitiv mitgenommen. Allein auch für die Zukunft, mal so bei Riesenturnier dabei zu sein. Gerade in Deutschland war er auch im Aufgebot oftmals dabei, beim Trainer Nagelsmann, aber jetzt leider nicht mehr. Und ich glaube schon, dass das ein Fehler war. Sehr kopfballstark, gute Stellungsspiel, gute Spieleröffnung. Ich glaube, selbst wenn es dann nicht reicht für Einsätze, trotzdem diese Erfahrung mal mitzumachen, hat den Jungen auf jeden Fall weitergebracht. Und ja, deswegen hätte ich definitiv Malik Thiam mitgenommen zu EM. Nicht nur, weil er bei meinem Herzensverein AC Milan spielt, sondern einfach auch, weil das, glaube ich, ein Innenverteidiger für die Zukunft ist. Und wenn jemand Stammspieler beim AC Mailand ist, dann sollte er auf jeden Fall auch bei der EM in Deutschland dabei sein. Gerade in seinen jungen Jahren. Aber gut. Ich hätte ihn mitgenommen.
Ja, das ist eine interessante Meinung. Vielen Dank dafür. Mailand, also wenn ich einen italienischen Lieblingsverein habe, dann ist das eigentlich immer AC Mailand gewesen. Mhm. Aus der Historie heraus schon, ne? Die legendäre Mannschaft damals mit Shevchenko, Kaka und so weiter.
Maldini.
Ciao und Malik Ciao. Toller Spieler. Wird wahrscheinlich ja auch nach der EM nochmal seine Chance bekommen, oder? Könnte man sich vorstellen.
Das könnte man sich vorstellen, auf jeden Fall.
Den hatte man immer im Blick. Der hat, glaube ich, hat er auch gute Länderspiele gemacht, oder? Wenn er reinkam.
Ja.
Und für Milan sowieso auch Champions League-Erfahrung. Stimmt, den hatte ich gar nicht auf dem Zettel.
Nee, ich auch nicht, um ehrlich zu sein.
Aber klasse, ja. Wird Nagelsmann wahrscheinlich auch ja drüber nachgedacht haben. Aber Schlotterbeck, jetzt zuletzt so eine überragende Leistung gebracht hat.
An der Seite von Hummels, ne? Er hat neben Süle schon gespielt, da sah das schon ein bisschen anders aus, muss man sagen, ne?
Ja, stimmt.
Ich fand, er ist erst richtig konstant gut geworden, als er an der Seite von Mats Hummels gespielt hat, als Hummels auf einmal Starter war bei Dortmund.
Ja, schauen wir mal, wie das läuft. So, jetzt sind wir aber, was das angeht, endgültig durch.
Ja.
Und du hattest dann noch eine Idee, das Ganze von einem etablierten Trainer einordnen zu lassen.
Ja, genau, von einem etablierten Trainer, ehemaligen Bundesligaspieler mit 250 Bundesligaspielen. Wir haben bei Stefan Emmerling, Cheftrainer BSV Kickers Emden, nachgefragt und ihn gebeten, ja, dieses Sammelsurium an Meinungen eine gewisse Struktur zu verleihen.
Genau, und dazu haben wir ihn einige Fragen gestellt. Er hat auch netterweise direkt geantwortet.
Ja.
Stefan, erstmal vielen Dank, dass du dich mit deiner Expertise zur Verfügung stellst. Wir haben ja, wie du weißt, eine EM-Elf erstellt. Was sagst du dazu und wie ist dein erster Eindruck davon?
Ja, im Grunde genommen ist das jetzt keine Überraschung, weil die letzten 2 Länderspiele gegen Frankreich und Holland, die waren ja schon außerordentlich gut mit guten Ergebnissen und da hat ja fast die gleiche Mannschaft dann auch gespielt und deswegen ist es für mich keine Überraschung, dass jetzt diese Spieler nominiert wurden.
Tor haben wir Manuel Neuer den Vorzug vor Marc-André Ter Stegen gegeben. Auf Neuer ist in den vergangenen Wochen ja eine kleine Medienschelte eingeprasselt, aufgrund schwankender Leistungen. Man denke an die Spiele gegen Real Madrid oder zuletzt gegen Hoffenheim. Hättest du ebenfalls Neuer aufgestellt oder hätte bei dir ein anderer Torhüter den Vorzug bekommen?
Also ich hätte genauso nominiert. Für mich ist Manuel Neuer immer noch der beste Torhüter in Deutschland, vielleicht auch in Europa oder in der Welt. Und von daher ist er nach seiner schweren Verletzung wieder gut zurückgekommen. Ja, klar, er hat jetzt den einen oder anderen Fehler gemacht, aber das muss man ihm zugestehen. Auch Ter Stegen ist nicht fehlerfrei geblieben und von daher, glaube ich, sind wir da auf der Torhüterposition sehr, sehr gut aufgestellt.
Die Viererkette wird bei uns durch Kimmich, Tah, Rüdiger und Mittelstädt gebildet, was ja für die meisten wenig verwunderlich sein dürfte, aufgrund der Leistung der vergangenen Saison. Was viele jedoch sehr verwundert, ist, dass Mats Hummels keinerlei Berücksichtigung gefunden hat. Wie siehst du das? Hättest du Hummels berufen? Und wenn ja, hätte er bei dir von Anfang an gespielt? Welches Risiko birgt es, einen Mann wie Hummels zu nominieren und dann eventuell nicht einzusetzen?
Ja, die Viererkette, die hat es ganz gut gemacht in diesen 2 Länderspielen. Und deswegen ist das, glaube ich, mit Kimmich, mit Tah, Rüdiger und Mittelstädt auch die beste Formation. Zu Mats Hummels muss ich sagen, es sollen immer die besten Spieler mit dabei sein bei einer EM, bei einer WM. Und von daher glaube ich, gerade nach den Leistungen der letzten Spiele und mit dem Einzug ins Finale, wo er einen großen Anteil daran hatte, hätte man Mats Hummels auf jeden Fall mitnehmen müssen. Ob man ihn dann von Anfang an spielen lässt, ist dann dem Trainer überlassen. Aber auf der anderen Seite ist es fahrlässig, glaube ich, einen Spieler wie Mats Hummels zu Hause zu lassen. Gerade wenn man im Laufe des Spiels einen Innenverteidiger ersetzen muss oder vielleicht noch was für die Offensive tun muss, weil Hummels ist natürlich auch bei Standards sehr gefährlich. Glaube ich, wäre es wichtig gewesen, ihn mitzunehmen. Man hätte ihm natürlich auch seine Situation erklären können, wie sein Status ist innerhalb des Teams. Und von daher, glaube ich, war es jetzt nicht die richtige Entscheidung, aber wir werden sehen, was bei der EM herauskommt.
Auf der Doppel-6 haben wir uns für Andrich und Kroos entschieden, weil wir der Meinung waren, dass sie ihre Spielweisen wunderbar ergänzen. Kannst du das so vertreten? Was erwartest du von Toni Kroos, der bei der EM seine letzten Profispiele macht? Und welche Rolle kann eventuell ein Alexander Pavlovic, der beispielsweise gegen Real Madrid den Vorzug vor Goretzka erhielt, trotz seines jungen Alters schon spielen?
Ja, mit Andrich und mit Kroos ist da auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung getroffen worden, was die Doppel-6 angeht. Andrich hat in Leverkusen eine überragende Saison gespielt. Hauptsächlich die Rückserie war mit seinen entscheidenden Toren und mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, richtig gut. Und dadurch auch hat er natürlich einen gehörigen Anteil an der Meisterschaft und an dem Pokalsieg, den die Leverkusen errungen haben. Er ist der Shootingstar und ist auch der Krieger auf dem Platz, der sich für keinen Meter zu schade ist und da auch dann ganz klar die Nummer 1 ist auf der Position. Mit Kroos muss man sagen, in den zwei Spielen gegen Frankreich und Holland hat er das auch sehr, sehr gut gemacht, hat der Mannschaft seinen Stempel aufgedrückt, hat das Spiel kontrolliert, hat das Tempo variiert und hat das, was vielleicht auch der deutschen Mannschaft gefehlt hat, mit eingebracht. So diese Ruhe im Spiel, diese Genauigkeit bei den Pässen, diesen Rhythmus, den er bestimmt hat. Das hat der Mannschaft gut getan und natürlich auch entscheidend dazu beigetragen für diese zwei Erfolge in den Testspielen. Und mit Pavlovic gibt es dann einen jungen Spieler, der immer wieder dann auch, wenn Andrich mal verletzt ist oder wenn Groß die Luft ausgeht im Laufe des Spiels, gibt es da einen Spieler, der natürlich das auch verkörpert, was wir im Moment sehen wollen. Diese Härte in den Zweikämpfen, diese Laufbereitschaft, dieser Teamgedanke. Und von daher glaube ich, war es eine kluge Entscheidung. Aber natürlich für Goretzka auch eine harte Entscheidung, weil er doch auch ein verdienter Spieler ist und auch schon häufig gezeigt hat, dass er das auf dieser Position auch sehr, sehr gut umsetzen kann.
In der Offensive haben wir uns zunächst für unseren Kapitän Ilkay Gündogan entschieden, neben Wirtz und Musiala, gerade weil Leroy Sané noch mit Problemen an der Patellasehne zu kämpfen hat. Über Gündogan wurde in den vergangenen Wochen viel geschrieben, etwa ob man den eigenen Kapitän auf die Bank setzen kann. Wir haben das ja gerade auch kurz besprochen. Wie siehst du die Personalie?
Ja, mit Gündogan auf der Zehnerposition haben wir einen Spieler, der das ja schon bei Manchester City sehr gut umgesetzt hat und da auch schon sehr erfolgreich gespielt hat. Er ist ein Box-to-Box-Spieler, der das Pressing-Verhalten der eigenen Mannschaft natürlich vorlebt und natürlich auch steuert. Und er ist ein Spieler, der immer wieder auch in den 16er mit nachrückt, auch torgefährlich sein kann. Und gerade mit seiner Erfahrung wird er den jungen Spielern an seiner Seite sehr viel Halt geben. Aber es ist klar, es ist jetzt kein Musiala oder Wirtz, sondern ein anderer Spielertyp. Aber die vier Spieler vorne sind ja sehr variabel einsetzbar und von daher glaube ich, wird es wichtig sein, ja, da so eine gewisse Kontinuität reinzubekommen. Und mit dieser Formation Gündogan auf 10 erwarte ich auch, dass Nagelsmann ins Turnier startet. Und nachlegen kann man ja immer mit Leroy Sané oder anderen Spielern. Und von daher gibt es dann auch noch einen Thomas Müller auf der Position, der das spielen kann. Aber ich denke, dass wir erstmal mit Gündogan auf der 10 dann auch ins Turnier starten und das dann natürlich auch von den Ergebnissen dann abhängt, wie die weiteren Spiele dann angegangen werden.
Stefan, was erwartest du von unseren beiden Ausnahmekünstlern Wirtz und Musiala? Die haben ja nicht nur eine atemberaubende Technik, sondern laufen auch 12 bis 13 Kilometer pro Spiel, sind also richtige Arbeiter, die auch gut gegen den Ball arbeiten. Wie wichtig sind solche Attribute auch gegen tiefstehende, konterstarke Mannschaften wie etwa die Schotten?
Mit Wirtz und Musiala haben wir zwei fantastische junge Spieler in unseren Reihen, die jetzt unbedingt auch spielen müssen. Nur dann können sie sich halt auch so weiterentwickeln, dass sie irgendwann diese Weltklasse-Spieler sein werden. Sie haben unfassbares Potenzial. Das haben sie jetzt auch in der Meisterschaft oder international dann auch aufgezeigt. Und wird es nach seinem Kreuzbandriss jetzt wieder da, wo alle ihn sehen wollen. Und von daher sind wir sehr gespannt und natürlich auch freuen wir uns auf solche zwei Spieler, dass diese in der Nationalmannschaft spielen und sie werden dann diesen besonderen Moment dann auch unserem Spiel geben und werden dann auch dafür sorgen, dass die tiefstehenden Gegner geknackt werden mit ihren 1-gegen-1-Situationen, mit ihrer Laufbereitschaft, mit ihrer technischen Fertigkeit und mit ihrer Torgefährlichkeit, wie ich schon erwähnt hatte, sind sie immer in der Lage, so einen Riegel zu knacken. Und deswegen ist es fantastisch, dass Wirtz und Musiala jetzt für unsere Offensive hauptverantwortlich sind. Und ja, sie werden höchstwahrscheinlich dann auch zu Shootingstars bei dieser Europameisterschaft werden.
Vorne haben wir Kai Havertz den Vorzug gegeben, weil wir davon ausgehen, dass Deutschland zumindest in den Gruppenspielen die ballbesitzdominierende Mannschaft sein wird und wir Havertz dabei für den besseren Kombinationsspieler halten, als beispielsweise ein Niklas Füllkrug. Hättest du das ähnlich gemacht oder hätte bei dir ein anderer Spieler den Vorzug vorne bekommen?
Bei Kai Havertz scheiden sich so ein bisschen die Geister. Er hat natürlich eine klasse Saison gespielt bei Arsenal. Und auch in den letzten beiden Länderspielen hat er es gut gemacht. Zuvor ist es nie so gewesen, dass man ja immer 100% von ihm überzeugt war bei den Auftritten mit der Nationalmannschaft. Aber jetzt im Zusammenspiel mit Musiala und Wirtz und Gündogan hat das ganz gut funktioniert. Und ja, man hat immer noch die Möglichkeit, falls das nicht klappt, auch mit Füllkrug dann auf einen Spieler zu setzen, der dann mit Flanken gefüttert werden muss, der ein typischer Stoßstürmer ist. Havertz ist ja der klassische spielende Mittelstürmer und von daher glaube ich auch, dass wir erstmal mit Havertz beginnen werden, aber wir haben dann mit Undav, mit Füllkrug, mit Bayer auch noch genug Spieler auf der Bank, die dann nochmal so eine andere Note ins Spiel bringen können. Und deswegen ja, glaube ich, dass mit Havertz ja, die deutsche Nationalmannschaft ins erste Spiel geht.
Julian Nagelsmann muss, wenn alle Spieler fit bleiben, was wir natürlich hoffen, einen Spieler streichen. Was glaubst du, auf wen fällt die Wahl?
Ich denke, es wird Robin Koch treffen, weil er einfach noch nicht diese Erfahrung hat bei der Nationalmannschaft und wir auf der Innenverteidigerposition doch auch gut aufgestellt sind und von daher ein Spieler muss noch gestrichen werden und deswegen kann es Robin Koch treffen oder wir gehen mit drei Torhütern dann in diese Europameisterschaft und ja, von daher kann es auch sein, dass es dann Nübel oder Baumann noch trifft und ja, schwierige Entscheidung, aber wer weiß, vielleicht verletzt sich auch noch ein Spieler und es muss gar keiner gehen.
Stefan, was glaubst du, wer wird Europameister? Haben wir eine Chance? Holen wir das Ding?
Ja, ich denke, alle wünschen sich mal wieder einen Europameisterschaftstitel und gerade nach den letzten zwei Testspielsiegen gegen die Niederlande und Frankreich ist da jetzt auch wieder so der Glaube da, die Aufbruchstimmung ist da, es wurde eine gewisse Euphorie ausgelöst. Und deswegen waren diese zwei Siege natürlich extrem wichtig. Es geht ja jetzt nochmal in den letzten zwei Testspielen dann auch darum, nochmal auch Selbstvertrauen zu tanken. Und mit einem guten Start ist alles möglich. Natürlich gibt es noch andere Kandidaten, aber klar, Deutschland wird immer wieder als Favorit gehandelt werden. Und gerade jetzt nach dem Umbruch ist alles möglich. Aber es wird natürlich verdammt schwer, dann auch so Mannschaften wie Frankreich oder Italien, Spanien, die dann vom Thron zu stoßen. Und ja, ich bin gespannt, aber ich freue mich auf jeden Fall auf den Start der Europameisterschaft.
Und zu guter Letzt, wie gut kannst du die Heim-EM überhaupt in vollen Zügen genießen? Oder inwiefern beeinträchtigt dich die Vorbereitung auf die kommenden Saison mit Kickers Emden in der Regionalliga Nord?
Ja, auf jeden Fall werde ich diese Europameisterschaft genießen können. Sie beginnt ja jetzt am 15. Juni. Wir starten Ende Juni dann mit unserer Vorbereitung, werden natürlich auch die Trainingszeiten bzw. Trainingstage danach ausrichten, wann die deutsche Mannschaft spielt, und werden vielleicht auch einige Spiele mal gemeinsam schauen, weil es ja schon ein tolles Ereignis ist und gerade im eigenen Land mit hoffentlich gutem Wetter, mit hoffentlich guter Stimmung, werden dann auch wir diese Europameisterschaft in vollen Zügen genießen können.
Ja, vielen Dank, Stefan, und auch an alle anderen, die sich die Zeit genommen haben, uns ihre Wortbeiträge zu schicken.
Ja.
Tolle Sache, denke ich, so alle zusammen einmal die ostfriesische Fußballszene so ein bisschen zusammengeholt. Damit steht unsere Toddy und Chris EM-Elf.
Die steht.
Abgesegnet, für gut befunden von Stefan Emmerling. ja, Toddy, das war's, ne? Dann bereiten wir uns mal auf die nächste reguläre Sendung vor, würde ich sagen.
Ja.
Mhm. Wir haben ja schon Kandidaten heute in der Sendung so mal so ein bisschen angeteasert, wo er dann noch nicht zugesagt hat, aber ja, wir schauen mal, was passiert.
Wir gucken mal.
Die Liste ist ja sowieso auch lang, also ja, wir werden schon jemanden finden.
Da gehe ich stark von aus.
Mit dem wir die nächste in unserem Wintergarten in Riesum begrüßen dürfen.
Ja.
Wie gesagt, vielen Dank an alle und viel Spaß bei der EM und in eurem Sommer, und vielen Dank fürs Zuhören.
Macht's gut.